herzlich willkommen zu unserem Podcast
Kindheitsrebellen. Ich bin Annalena.
Und ich bin Anna.
Anna? Schläft dein Kind jetzt eigentlich schon durch?
Das ist ganz verrückt. Das werde ich so oft gefragt. Und die Antwort ist wie immer nein. Man muss ja auch überlegen, was bedeutet durchschlafen bei Kindern. Das ist ja, weiß ich nicht, maximal 5 Stunden am Stück, glaube ich. Und nein, mein Kind schläft noch nicht durch. Und das macht mich fix und fertig, dass du mich das fragst.
Ja, aber da seid ihr jetzt auch ein bisschen selber schuld, ne?
Wieso?
Also vielleicht hättet ihr da einfach mal von Anfang an ein bisschen konsequenter sein müssen.
Stimmt wohl.
Das also sie ist ja jetzt auch schon ganz schön alt und ich finde, sie könnte das jetzt wirklich langsamer können.
Ja, das stimmt. Und das kannst du sehr gut einschätzen. Vielen Dank für diesen super guten Ratschlag.
Okay. Alle Eltern, die diesen Podcast hören und diesen Einstieg gehört haben, fragen sich jetzt erstens, ist es der richtige Podcast, bei dem ich gelandet bin? Und zweitens, was stimmt mit denen nicht?
Das gleiche Video machen.
Genau das fragen wir uns auch, wenn wir manchmal hören, was Eltern so für Ratschläge mit auf den Weg bekommen. Und genau darum soll es heute gehen. Und natürlich war das gerade nicht ernst gemeint. Und es ist ganz normal, dass Annas Kind noch nicht durchschläft. Und Anna ist nicht selber schuld. Und auch Annas Partner ist nicht schuld daran. Aber ganz oft ist das, glaube ich, was Eltern suggeriert wird. Dass Kinder, die nicht mit 3 Wochen durchschlafen, einfach von ihren Eltern verwöhnt wurden oder dass die Eltern da selber dran schuld sind, weil sie einfach nicht konsequent genug waren.
Ja.
Wobei auch immer.
Und diese sehr guten Ratschläge kommen meistens auch in den ungünstigsten Momenten, wenn man eh schon total gestresst ist. Und ich konnte mich gerade sehr gut in diese Rolle reinfühlen, weil das irgendwie auch was ist, was so ein Dauerthema ist. Und Schlaf ist halt irgendwie so ein wichtiges Ding. Und wenn man nicht viel schläft und dann aber immer wieder darauf angesprochen wird von Leuten, also das ist jetzt natürlich in deinem Fall nicht so, ne? Aber mal angenommen, du wärst jetzt eine nicht so nahestehende Person, dann würde ich mich schon fragen, warum machst du das? Wie kommst du dazu, dir da ein Urteil drüber bilden zu können? Und was soll ich jetzt damit machen, außer dich anzuschreien oder wegzurennen?
Was verleiht dir die Expertise, das so einzuschätzen?
Ja, ja. Aber vielleicht können wir darauf heute ja nicht unbedingt eine Antwort finden, aber ein paar Anregungen mitgeben, wie man damit umgeht und über so ein paar tolle Ratschläge, die FollowerInnen unseres Instagram-Profils schon bekommen haben, sprechen. Und während ich mich total aufgeregt habe bei allem, was ich da so gelesen habe, ist mir auch aufgefallen, ich bin nicht nur jemand, der als Mutter eines Kindes ganz oft so blöde, ungefragte Ratschläge gibt. Ich erinnere mich auch ganz schmerzhaft an so Situationen, wo ich selber die Person war, die ganz unwissend einfach völlig übertrieben ihren Senf dazu gegeben hat, obwohl ich gar keine Ahnung hatte.
Willkommen im Club.
Ja. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, ich war mit 2 Freundinnen was essen, ich war gerade schwanger und meine eine Freundin erzählt von ihrer Schwester, die hat ein Kind gekriegt und hat halt einfach von so Sachen berichtet, die halt da gerade Thema sind, die vielleicht auch irgendwie problematisch empfunden wurden. Und ich und meine andere Freundin fingen an, aus der Pistole geschossen,
der Tante des Kindes,
Ratschläge zu geben, was diese Schwester doch tun könnte. Und im Nachgang dachte ich, ach du Scheiße, was war denn da los? Aber natürlich ist man selber auch nicht ganz frei davon.
Ich glaube, dass das bei uns auch zusätzlich noch so ein Berufsding ist, weil unser Beruf einfach sehr viel mit Beratung zu tun hat und mit Eltern, die zu uns kommen und ja, ratlos sind und nicht wissen, was sie tun können. Und gerade auch im Bereich der Frühförderung vielleicht auch ganz oft nochmal Eltern, die da auch wenig Möglichkeiten haben, sich mit jemand anderem auszutauschen oder die selbst vielleicht auch Erziehungsformen erfahren haben, die sie so nicht weitergeben möchten. Und ja, ein ganz großer Anteil unseres Berufsalltags besteht ja daraus, Eltern dazu zu beraten, wie sie die Situation vielleicht verändern können. Und ich glaube, das kommt manchmal noch erschwerend hinzu, wenn man ja da in privaten Situationen über solche Dinge spricht.
Ja, das stimmt.
Ich kann mich an eine Situation erinnern, das war nicht so ein richtiger Ratschlag, aber da habe ich dir einen richtig dummen Kommentar gegeben. Okay. Und irgendwie habe ich mir das, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir das gemerkt. Und zwar war dein Baby da noch ganz klein und wir saßen genau hier. Und du hast irgendwie gesagt, dass sie Bauchschmerzen hatte. Mhm. Und dann hast du gesagt, ja, aber ich habe auch irgendwas gegessen. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern, was. Kohlrouladen. Und dann habe ich gesagt, boah, Anna, ja, also selber schuld. Aber ich habe das nicht aus Spaß gesagt, sondern ich habe das auch ein bisschen ernst gemeint. Ja. Da hatte ich noch, also da habe ich mich, also warum habe ich das gesagt? Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Stillen.
Ja.
Das funktioniert so nicht. Du kannst, dein Baby hatte keine Bauchschmerzen, weil du Kohlrouladen gegessen hast, weil...
Aber das haben wir alle gesagt.
Kein Zusammenhang. Genau, das haben wir alle gesagt und ich habe das auch immer so gehört. Ja. Und irgendwie, das ist auch so ein krasser Mythos, der sich so hartnäckig hält. Ich war letztens essen mit einer Gruppe von Personen und eine Person davon hatte relativ frisch ein Baby bekommen und wurde dann gefragt, wie es mit dem Stillen klappt und hat dann so ein bisschen erzählt, alles super und hat dann gesagt, ja, ich kann auch alles essen, sie verträgt das alles total gut, egal ob Zwiebeln oder Knoblauch. Und alle so, ja, voll super, das ist ja auch nicht bei allen so. Und ich saß da so und dachte so, atme, sag nichts. Doch, es ist bei allen so, denn alles, was ihr esst, geht nicht in die Muttermilch über. Aber da habe ich mich sehr zurückgehalten, um mich da nicht einzumischen und da jetzt hier nicht den Klugscheißer zu spielen. Ja, aber das habe ich bei dir damals irgendwie nicht getan, weil das ist so ein Mythos, Vorurteil, keine Ahnung, Alltagswissen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und jeder denkt das irgendwie und man hört das an jeder Ecke. Babys kriegen Bauchschmerzen, weil die Mama Kohlrouladen gegessen hat. Und ich habe dir jetzt ja keinen Ratschlag gegeben und habe gesagt irgendwie, ja, dann ist halt keine Kohlrouladen. Aber trotzdem, ne, so diese...
War das ein wertender Kommentar?
Dann, genau, dann einfach zu sagen, ja, also, da brauchst du dich auch nicht wundern, ne? Und im Nachhinein betrachtet, weiß ich nicht mal, warum ich mich an diese Situation erinnere, aber... denke ich mir halt so, ja, was war das für ein dummer Kommentar? Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt vom Stillen. Aber Hauptsache erstmal sagen, ja, selber schuld.
Ja, das ist total verrückt, weil also ich habe in meinem Geburtsvorbereitungskurs habe ich das genauso gehört, ne? Also was man isst, beeinflusst nicht die Milchbildung. Mhm. Und trotzdem gibt es vermeintliche Zusammenhänge so. Und dann hat mir aber eine andere Hebamme mal was sehr, sehr Klares gesagt. Die Milch wird ja nicht im Magen gebildet oder im Verdauungstrakt, sondern in der Brust. Da dachte ich, ja, ja, stimmt. Eigentlich, gibt es da nicht so einen wirklichen Zusammenhang.
Und vor allem, wenn wir noch darüber nachdenken, dass die Milch ja aus dem Blut gebildet wird und dass ja nicht unsere Nahrung ins Blut gelangt. So, das sind so minimale Spuren maximal, dass dass beim Baby wirklich nichts davon ankommt, ne? Abgesehen von Alkohol oder Kuhmilch, Eiweiß, das ist auch nochmal so eine Ausnahme. Aber sonst hat halt nichts einen Einfluss. Aber Hauptsache, du sagst so, ja, ich habe aber auch was Falsches gegessen. Und ich sage noch, ja, selber schuld.
Ja. Und eigentlich gab es so viele andere Faktoren, die wahrscheinlich, also die dafür die Ursache waren. Ne? Also einmal war das, glaube ich, so ein Alter, wo sie nochmal, also schon irgendwie einen großen Entwicklungssprung hatte. Dann hatten die an dem Wochenende das erste Mal so richtig viel Besuch. Und es gab so tausend andere Gründe.
Aber vielleicht hatte sie auch einfach gar keine Bauchschmerzen, sondern ne, es war einfach das Verarbeiten anderes, oder so. Ja.
Naja. Aber unerwünschte Ratschläge.
Also, es tut mir leid für diesen unerwünschten Ratschlag. Ja. Ich hoffe, du kannst ihn mir verzeihen.
Alles gut, ich wusste das gar nicht mehr.
Gut, dass ich es nochmal auf den Tisch gebracht habe.
Aber ja, das zeigt aber vielleicht nochmal, dass uns das allen mal so geht und dass das jetzt auch kein Shaming sein soll, mit dem Finger auf die Leute zeigen, weil das passiert einem selber ganz schnell mal und vielleicht können wir eher versuchen zu verstehen, wie kommt es dazu, warum macht man das? Und wie kann man dem vielleicht begegnen, ohne jemanden anzuschreien? Oder jemanden in die Hand zu beißen, weil das Kind anfassen möchte.
Mit Kohlrouladen werfen.
Ach, das wäre so schade drum. Aber gut. Woher kommt es, dass eigentlich jeder denkt, er wäre ein qualifizierter Beratungsexperte zum Thema Kinder, Babys, Erziehung?
Ja, das wüsste ich auch gerne.
Ich glaube, ein Punkt ist, dass jeder in irgendeiner Art und Weise ja damit mal in Berührung gekommen ist. Vor allem, weil man selber mal ein Kind war und selber in irgendeiner Art und Weise von vielleicht verschiedenen Personen erzogen wurde und daran eine vermeintliche Erinnerung hat. Mhm. Ich sage vermeintlich, weil das in vielen Fällen schon sehr, sehr lange her ist. Erinnerungen und Erzählungen verschmelzen. Das ist keine objektive Erinnerung, die man an seine Kindheit hat, sondern das ist sehr verschwommen und hat auch viel damit zu tun, wie darüber erzählt wurde oder was es vielleicht für prägende Ereignisse gab. Und diese Erinnerungen, die man hat, da kann man gut verknüpfen, was war für mich gut, was war für mich nicht gut, was hat mir nicht geschadet. Zum Beispiel ein Klaps auf den Hintern oder was es dann noch so für schöne Sachen gibt. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum jeder denkt, dass er was dazu sagen kann.
Und ich glaube auch gerade als jemand, der vielleicht keine eigenen Kinder hat, ist es vielleicht auch nochmal so, also wenn man über so private Themen dann spricht, ne? Also im beruflichen Kontext ist das sicherlich nochmal ein bisschen anders, aber im privaten Kontext, wenn man da über so Kinderthemen spricht, als jemand, der Kinder hat, denkst du vielleicht ja an dein eigenes Kind und wie das bei dir so war. So automatisch denkst du ja als jemand, der noch keine Kinder hat, eher so in diese Richtung, naja, wie war das eigentlich bei mir als Kind oder wie habe ich Kinder in meinem Umfeld erlebt? Und das ist ja nochmal eine ganz andere Erfahrung als die der eigenen Elternschaft. Aber wenn es in so einem privaten Kontext eben um Kindheit geht, dann ist ja vielleicht das, womit du auch vergleichst. Oder ja, wo du drüber nachdenkst, wie war das vielleicht bei mir früher? Wie war das bei meinen Geschwistern oder wie auch immer? Und da muss man ja auch mal sagen, ist es ja auch alles, also zumindest kommen wir jetzt in ein Alter, wo das alles auch schon sehr lange her ist. Und damals vielleicht auch Sachen noch etwas anders liefen.
Ja. Und aber sowohl das eine als auch das andere, ob ich jetzt eigene Kinder habe oder nicht, oder viele Kinder in meinem Umfeld habe oder nicht, oder nur meine eigene Erfahrung habe, qualifiziert es mich nicht, da wirklich einen Ratschlag zu geben, wenn, also finde ich, wenn ich nicht danach gefragt werde. Da habe ich mich ganz, ganz doll zurückgenommen, weil ich meistens, wenn ich eine Frage habe oder einen Ratschlag haben möchte, dann frage ich danach. Mhm. Ansonsten bin ich manchmal auch einfach froh, wenn ich mich mal auskotzen kann, wie scheiße gerade alles läuft. Also tut es nicht, aber manchmal ist man ja auch einfach fix und fertig und will sich einfach mal auskotzen und möchte eigentlich jemanden, der ihm einfach zuhört und sagt, oh, du hast es gerade schwer, ist das schlimm. Und nicht sagt, oh, mach doch das oder das oder das. Ich denke, oh, noch mehr To-Dos.
Und wo du vielleicht auch schon denkst, Alter, ich habe das alles schon versucht, was denkst du denn?
Lass mich doch.
Ne? Genau.
Ja.
Halt einfach den Rand.
Und das macht es ja irgendwie schwierig.
Und ich finde, also du hast ja gesagt, das qualifiziert einen immer noch nicht. Mhm. Also, ne, wenn wir jetzt mal überlegen, was qualifiziert einen denn? Wahrscheinlich ein gutes fachliches Wissen in diesem Bereich und vielleicht eine Ausbildung oder Weiterbildungen. Aber nur weil ich, also dann könnte ich ja jetzt sagen, also hier, ich habe einen Bachelor, ich habe einen Master, ich habe die und die und die Weiterbildung. Also ich bin ja schon qualifizierter Baby- und Erziehungsexperte.
Bist du auch.
Ja, qualifiziert mich aber trotzdem nicht, dir ungefragte Ratschläge zu geben. So auch wenn ich dazu qualifiziert bin, gilt auch für mich in meinem privaten Kontext oder generell keine Beratung ohne Auftrag. Ja, ne?
Danke.
Ja, ist ja einfach so, wenn ich eine Stillberatung habe oder eine Schlafberatung, und die Eltern erzählen mir irgendwas vom Thema Beikost und ich denke, oh, das könnte man aber besser machen. Dann labere ich doch auch nicht einfach drauf los und sage denen alles, was ich weiß und sage, so, das müsst ihr anders machen, das, das, das. Maximal kann ich fragen, möchtet ihr dazu auch was hören oder ist es für euch okay? Und wenn sie sagen, ist es für uns okay oder da haben wir jetzt gar keinen Kopf für, dann ist es so.
Ja.
Klar, Gefährdungssituationen sind nochmal was anderes. Das gilt auch, finde ich, für alle, egal ob qualifiziert oder nicht qualifiziert. Wenn ich etwas richtig Gefährliches beobachte, wenn ich was beobachte, wo ich denke, das könnte kindeswohlgefährdend sein oder da besteht Lebensgefahr oder was auch immer, dann gilt natürlich auf gar keinen Fall keine Beratung ohne Auftrag. Ja. Aber das ist ja vielleicht auch in den seltensten Fällen der Fall.
Ja, und wenn du einen, also fach- oder dienstlich einen Auftrag zu einer Beratung kriegst, dann erzählen die ja nicht einfach, oh, das läuft gerade mit dem Schlaf nicht und du haust alles raus, was du weißt.
Also, doch, so läuft das bei mir.
Also anders hätte ich gedacht, dass es so laufen würde, dass man dann natürlich erstmal ganz viel fragt. Und nur aus so einem kurzen Gespräch hat man ja meistens gar nicht alle wichtigen Informationen, um überhaupt einen Einblick in die Situation zu bekommen und um das als Grundlage zu nutzen, das fachliche Wissen anzuwenden, was man hat, um hilfreich zu unterstützen und Ratschläge zu geben.
Ganz oft, wenn ich die Familien oder wenn die Familien das erste Mal zur Beratung kommen, dann dauert die, also dann habe ich schon meist eine E-Mail oder eine Sprachnachricht oder was auch immer mit dem Beratungsanliegen. Dann habe ich schon einen ausgefüllten Fragebogen. Mhm. Und trotzdem dauert diese ganze Analyse der Situation, obwohl ich das auch gelesen habe und mich vorbereitet habe, dauert diese Analyse meistens eine Dreiviertelstunde, mindestens, bis wir überhaupt dazu kommen, darüber zu sprechen, was vielleicht anders gemacht werden könnte. Ne?
Ja. Das kenne ich von meiner Arbeit auch. Also wenn ich Kinder zur Diagnostik habe, dann mache ich mit denen einen Entwicklungstest. Und das nimmt meistens so, maximal eine Stunde ein, je nachdem, wie alt die sind. Aber mindestens genauso viel Zeit brauche ich, um mit den Eltern darüber zu sprechen, wie ist die häusliche Situation, wie hat sich alles bisher entwickelt. Weil nur so kann ich versuchen, mir ein einigermaßen ganzheitliches Bild zu machen. Und ich sage auch nur versuchen, weil das braucht so viel Information, dass einem das gelingen kann. Und eigentlich, weiß ich nicht, würde ich jetzt vielleicht sogar sagen, es ist gar nicht möglich, weil ich nicht in der Situation dabei war.
Genau, und es ist ja auch immer noch abhängig davon, was wollen die Familien auch preisgeben, was sagen sie vielleicht auch, das erzählen wir lieber nicht oder das möchten wir nicht teilen. Ne? Ja. Auch das ist ja immer am Anfang einer Beratung, egal ob jetzt bei mir oder auch in der Diagnostik, dass man immer sagt, ne, ich werde sie ganz viel fragen oder ich werde euch ganz viel fragen. Wenn es was gibt, was ihr nicht beantworten wollt, dann ist das okay, dann müsst ihr das nicht. Ne? Ja. Ihr müsst euch hier nicht alles aus der Nase ziehen lassen. So. Und manchmal ist es ja auch, ne, manchmal ist die Wahrnehmung ja auch eine ganz andere. Wie haben die Eltern die Situation wahrgenommen? Wie hätte ich das vielleicht als Fachkraft wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, der erste Tipp für Menschen, die ungefragt Ratschläge geben, ist:
Lass es.
Mach erstmal eine ausführliche Anamnese, mindestens 45 Minuten mit ganz vielen Fragen. Und dann darfst du vielleicht fragen, ob die Familie dazu einen Ratschlag haben möchte. Und wenn die Familie vor Ablauf dieser 45 Minuten deine ausführliche Anamnese unterbricht, weil das gar nicht passend ist und total übergriffig, dass du all diese Fragen stellst, dann spar dir einfach den Ratschlag.
Genau. Und ich glaube, einfach mal einen Moment zurückzutreten und überlegen, was möchte meine Freundin oder die Person, die gerade was sagt, eigentlich gerade, was könnte ihr Bedürfnis dahinter sein? Es ist meistens nicht einen Ratschlag zu kriegen, sondern einfach mal zuhören. Und ein bisschen Mitleid.
Ja. Und ich glaube, was aber auch nochmal wichtig ist, dass wir das sagen. Also ich habe manchmal so den Eindruck, das ist auch häufig so ein... Also wir haben jetzt von Situationen untereinander gesprochen oder unter Gleichaltrigen. Ich habe das Gefühl, das ist auch häufig so ein Generationending. Und mein Eindruck ist aber auch, gerade von, wenn ich so die gesamte Entwicklung angucke und die Menschen, mit denen ich mich so unterhalte über kindliche Entwicklung, dass man sich total schnell angegriffen fühlt und zwar auf beiden Seiten. Ja. Also die ältere Generation, sage ich jetzt einfach mal, ne? Oder so, also die Großeltern der Kinder oder wie auch immer, die sagen, oder da höre ich häufig, ja, wir können es ja gar nicht richtig machen und wir haben ja früher alles falsch gemacht und ne, solche Sachen. Letztens hat eine Dame gesagt, können Sie auch mal einen Workshop für Großeltern machen oder können Sie in Ihren Workshops auch mal ansprechen, dass Großeltern nicht immer der Feind sind? Und ich dachte so, was für eine krasse Aussage. Also nimmt sie das wirklich so wahr von ihren Kindern, dass sie irgendwie der Feind ist, weil sie Sachen anders macht? Oder ist das vielleicht auch einfach so, also ich persönlich finde, wenn wir darüber sprechen, ist das überhaupt kein Vorwurf an irgendjemanden. Ne? Oder auch wenn ich thematisiere, dass früher Dinge anders gemacht wurden und dass wir heute einfach viel mehr wissen, dann sage ich damit ja nie, also das ist zumindest nie meine Intention, ich hoffe, das nimmt nie jemand so wahr, du hast alles falsch gemacht oder du hast keine Ahnung, ich weiß alles besser, sondern die Gesellschaft oder auch Medizin, Pädagogik, Forschung, was auch immer, hat sich weiterentwickelt und wir wissen heute ganz andere Sachen, als wir damals wussten. Und niemand hat was falsch gemacht, ist vielleicht auch nicht richtig, weil es gibt ganz viele Dinge, die auch zu kritisieren sind, aber die gibt es auch heute.
Ja, natürlich.
Auch heute machen Eltern Dinge vielleicht vermeintlich falsch oder so, dass wir in 20 Jahren sagen, Alter, vielleicht hören wir in 20 Jahren diesen Podcast und sagen, hey, guck mal, wie dumm wir waren, was wir dachten, wie das alles funktioniert.
Mir fällt es jeden Tag, denke ich, oh, das habe ich falsch gemacht, das hätte ich anders machen können. Also so.
Und das ist mir aber, glaube ich, nochmal wichtig, dass es gar nicht darum geht, hier irgendwie zu sagen, jemand macht oder andere machen alles falsch und das ist alles, nur weil das früher irgendwie anders war oder wir früher andere Sachen wussten, ist das alles nicht richtig oder alle Großeltern sind der Feind und sind dumm oder so. Ne? Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht einfach darum, glaube ich, sich gegenseitig zuzuhören.
Ja.
Und vielleicht auch mal zu hinterfragen, wenn jetzt jemand mir zum Beispiel so einen tollen Ratschlag gibt wie, ja, dann ist halt keine Kohlrouladen, mal zu hinterfragen, wo kommt das eigentlich her? Ja. Oder wenn jemand fragt, schläft dein Kind schon durch? Ne? Einfach mal zu fragen, wie kommst du darauf, dass das schon könnte?
Ja. Oder einfach dann die Frage zurückgeben, kannst du dich noch erinnern, wie das bei deinen Kindern war? Wann haben die denn durchgeschlafen? Mhm. Und meistens regt das dann einfach ein anderes Gespräch an und das ist nicht dieses Konfrontative, wie es sich erstmal vielleicht anfühlt, wenn man nach solchen Dingen gefragt wird oder so gute Ratschläge kriegt.
Und ich fand es total cool, dass vielleicht noch so von dieser Dame, die das gefragt hat, ob man nicht auch mal was für Großeltern machen könnte, weil ich hatte da gerade gestern eine Weiterbildung zu und ich finde das total cool und ich würde das auch total gerne aufnehmen, einfach über aktuelle Erziehungsmethoden, über aktuelle Erkenntnisse zu sprechen und die Großeltern da auch mitzunehmen, ne? Ja. Und zu sagen, es geht nicht darum, immer zu sagen, ja, lass mich jetzt in Ruhe und ich will von dir nichts hören, sondern deshalb machen wir vielleicht Sachen anders oder deshalb sehen wir heute Sachen anders. Ja. Und ich fand es voll cool, dass sie das von selber vorgeschlagen hat, weil das zeigt ja irgendwie auch, dass sie bereit dazu wäre, ja, sich das einfach anzuhören und mehr zu wissen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir auch oft, also in welchen Situationen sind wir damit konfrontiert, ne? In Situationen, wie du schon gesagt hast, ich bin selber total belastet, ich habe selber nächtelang nicht richtig gut geschlafen, der Schlafentzug macht mich fertig, jeder mischt sich ein und dann kommt vielleicht deine eigene Mutter und sagt, ja, hättest du sie mal schreien lassen oder was auch immer, ne? Und dann kannst du ja auch nicht sagen, okay, ich atme jetzt mal durch, ich erkläre dir jetzt mal kurz, wie Schlafentwicklung funktioniert. Ja. Das geht nicht, weil du bist selber völlig am Limit und klar, dann bist du vielleicht auch nicht so nett zu deinen eigenen Eltern und sagst so, ja, komm, lass mich einfach, ne? Ihr habt eh keine Ahnung oder so. Sowas rutscht einem ja dann vielleicht auch raus. Vielleicht auch nicht so provokativ, wie ich das gerade gesagt habe. Aber ich kann das schon verstehen, dass das für die Großeltern vielleicht auch manchmal mitschwingt.
Ja,
ne?
Ja. Und dass sie auch eigentlich helfen wollen. Weil eigentlich ist meistens das, was dahinter steckt, schon, dass man irgendwie sagen möchte, ich möchte euch helfen, ich möchte euch unterstützen. Ich sehe vielleicht, ihr habt gerade, das ist gerade total anstrengend. Wir haben das damals so gemacht, das hat für uns gut funktioniert, versuch's doch auch mal so.
Ja.
Die Art und Weise der Formulierung ist ja auch, könnte man vielleicht auch nochmal eher annehmen als, mach das doch mal so oder warum hast du das nicht so oder so gemacht. Aber selten, glaube ich, in solchen Gesprächen sind die Formulierungen so überlegt.
Man könnte ja auch noch weitergehen und nicht sagen, hast du das oder kannst du oder vielleicht versuchst du das mal so oder so, sondern einfach mal zu fragen, entweder hast du das schon versucht oder was hast du denn schon alles versucht? Ja. Weil dann hört man ja auch mal, was da eigentlich schon alles dahinter steckt und was für eine Belastung da vielleicht auch hintersteht, wie viel schon auch ausprobiert wurde. Ne?
Mhm.
Ja.
Und ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass das vor allem auch ältere Generationen sind, von denen man vielleicht viele Ratschläge kriegt, wo man das Gefühl hat, mit denen kann ich jetzt erstmal nicht so viel anfangen. Da frage ich mich natürlich, woran liegt das eigentlich? Natürlich hat Familie und Erziehung in den letzten 100 Jahren sich extrem verändert. Schon alleine, wenn wir in der Nachkriegszeit schauen, da ist ganz, ganz viel passiert. Schon alleine, wenn man überlegt, wie wohnen Familien. Mhm. Früher mehr Generationenhäuser, ne, wo es ganz klar war, dass die Großeltern oder die Urgroßeltern sich um die Kinder gekümmert haben und einen ganz großen Teil der Erziehung auch übernommen haben. Und auch der Stellenwert des Kindes hat sich total verändert. Mhm. Früher gab es viel mehr Kinder in den Familien. Es gab eine höhere Sterblichkeit, auch bei Neugeborenen, bei Babys. All das sind ja Dinge, die das total beeinflussen. Und dann muss man das natürlich immer, wie du das auch gesagt hast, im Kontext der Zeit sehen, der Geschichte, der Politik. Und ich weiß nicht, ob du da vielleicht ein bisschen was aus deiner Pädagogikvorlesung erzählen kannst. Es gibt da ja einen Ratgeber, der uns leider bis heute verfolgt.
Ja, also ich glaube, wenn ich so an die Pädagogikvorlesung denke, haben wir da natürlich die ganze Geschichte aufgerollt. Das mache ich jetzt hier nicht. Aber ich fand eine Sache ganz spannend. Und zwar haben die Studierenden an einer Stelle gesagt, da ging es vor allem um so ganz alte Sachen, so ne, noch vor Kriegszeiten und so, haben die gesagt, eigentlich lief es ja schon mal richtig gut. Und eigentlich hatten ja damals schon ganz viele Leute super gute Ansätze.
Mhm.
Und das fand ich total cool, weil klar, wir können heute viel an diesen ganz, ganz alten Ansätzen auch kritisieren und wir finden immer irgendwas. Und auch wenn wir uns mit der Geschichte der Personen beschäftigen, die vielleicht pädagogische Ansätze geprägt haben, finden wir da immer Dinge, wo wir sagen, das ist jetzt aber auch vielleicht ein bisschen gruselig und das würden wir heute kritischer betrachten. Aber ich fand dieses Resümee eigentlich ganz schön, weil ich glaube, dass wir schon aus ganz vielen früheren pädagogischen Ansätzen auch ganz viel lernen können. Und trotzdem, wie du schon gesagt hast, ne, also einmal haben wir nicht mehr so ein, man sagt ja immer, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das haben wir ja gar nicht mehr so, weil wir, ja, weil es schon alleine bei uns zu Hause vielleicht nicht mehr möglich ist, einen Job zu finden. Und weil wir von unseren Familien wegziehen müssen, um studieren zu können, um einen Job zu finden. So, dann ziehen wir weg. Dort werden wir vielleicht erwachsen. Da lernen wir vielleicht einen Partner kennen. Dann wollen wir da vielleicht auch nicht mehr weg. Oder der Partner kommt noch aus einer ganz anderen Ecke von Deutschland und irgendwie wollen wir zusammenbleiben nach dem Studium und müssen vielleicht einen Ort für uns finden. Ne? Und schon sind Familien irgendwie, trennen Familien 600 Kilometer oder so.
Ja.
Oder noch mehr. Oder noch weniger. Selbst wenn wir jetzt hier gucken, wir sind ja hier in einem eher ländlichen Raum. Selbst wenn meine Familie im gleichen Landkreis wohnt, aber am anderen Ende, dann bin ich halt teilweise schon über eine Stunde unterwegs, um überhaupt dahin zu kommen. Ne?
Oder die müssen selber noch arbeiten, haben gar nicht die zeitlichen Ressourcen, dass man jetzt die Betreuung der Kinder regelmäßig verlagern kann.
Ja. Und auch da frage ich mich manchmal, also das wird immer so schön dargestellt, früher war das mit den Mehrgenerationenhäusern und so noch ganz anders. Das wird auch manchmal, glaube ich, vielleicht ein bisschen romantisiert. Und manchmal frage ich mich, war das aber wirklich alles so gut? Oder haben nicht vielleicht auch damals schon Mütter, ihre eigenen Mütter oder ihre eigenen Großmütter manchmal auch als übergriffig empfunden. Ne?
Sicherheit.
Und vielleicht war man da auch einfach noch nicht so emanzipiert und noch nicht so weit, dass man gesagt hätte, halt stopp, das ist mein Kind und ich möchte das jetzt nicht. Sondern ne, vielleicht war das da auch einfach noch so ein bisschen so eine andere Zeit einfach. Und
ja, das war einfach gang und gäbe.
Das war wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Frauen gab, die gesagt haben, boah, meine Eltern, die haben solche bescheuerten Ratschläge, aber was soll ich machen?
Ja.
Ich wohne bei ihnen vielleicht, ich bin vielleicht auch davon abhängig, ne, dass ich da wohnen bleiben kann, also möchte ich mich nicht mit ihnen streiten und möchte, dass wir hier ein gutes Verhältnis haben. Das sind ja auch nochmal so Faktoren, die man natürlich ewige Jahre später gut auch verdrängen kann und romantisieren kann.
Obwohl das halt, ich glaube, das gibt es heute immer noch. Also ich hatte in der Vorbereitung der Folge von einer Studie gelesen, die ist gar nicht so lange her. Da wurde in verschiedenen Ländern Mütter dazu befragt, wie das so im Zusammenleben mit der engeren Familie, also mit den Großeltern ist, wie belastend das ist. Und ich glaube, so unerwünschte Ratschläge waren da auch ein Thema. Und da gab es einen Vergleich zwischen Schweden, wo die Großeltern meistens nicht mit im Haus leben und einem, setze ich mich hier gleich voll in die Nesseln, auf jeden Fall einem irgendeinem Land aus dem arabischen Raum, wo noch mehr Familienangehörige in einem Haushalt leben, wo Mütter berichtet haben, dass sie das auch sehr belastet.
Mhm. Ja, wenn Familien in meinen Beratungen gemeinsam mit anderen Familienangehörigen in einem Haus leben, geht es immer um Grenzen. Und es geht immer darum, wie können wir unsere Grenzen als eigene Familie, die sich vielleicht auch mit einem Neugeborenen gerade finden muss, wahren. Wie können wir verhindern, dass unsere Eltern ständig einfach in unserer Wohnung stehen, weil sie das Baby schreien hören haben oder was weiß ich. Ich glaube, da sind Eltern, also jetzt die Großeltern des Kindes quasi, ja, die sind ja auch unsere Eltern, ja, ne? So, die, das ist ja auch nochmal, das kommt ja auch nochmal dazu. Die denken vielleicht einfach, oh Gott, mein armes Kind, dessen Baby da die ganze Zeit schreit und ich muss doch helfen oder nicht, ja, ich muss doch meine Hilfe anbieten. Und gleichzeitig haben wir da vielleicht eine frisch gebackene Mama, die ja selber erstmal klarkommen muss und wie du in einer der letzten Folgen schon gesagt hast, die vielleicht auch erstmal so eine Versuch- und Irrtumsstrategie versuchen muss, weil das ist ein neugeborenes Baby, du weißt nicht, wie es funktioniert. Ja, ja. Du kannst dich vorbereiten, aber am Ende ist es trotzdem so ein bisschen ausprobieren einfach. Und dann bist du ja auch selber gestresst, weil das Kind weint. Und dann steht noch jemand plötzlich in deiner Wohnung und sagt, gib her, ich mach das schon. So, dann hast du vielleicht auch noch Hormone, die dir sagen, das ist mein Baby und niemand anders passt es an.
Und da beißt jemand in die Hand und dann passiert das.
Und schon ist ein Finger ab.
Es passiert einfach, ja.
Ja, also das sind, glaube ich, auch so Aspekte, die wichtig sind und die es, glaube ich, auch schon immer gab. Mhm. Und die aber vielleicht manchmal auch in so Erzählungen von vergangenen Zeiten vielleicht ein bisschen unter den Tisch fallen.
Ja, ja, weil die Prioritäten vielleicht auch einfach andere sind. Vielleicht gibt es noch viel mehr Kinder oder man muss wieder früher zur Arbeit oder was auch immer.
Ja.
Und das darf man ja nicht vergessen, das ist ja schon auch eine große Hilfe und eine Unterstützung.
Ja.
Aber das eine geht halt nicht ohne das andere. Und auf der einen Seite kann ich mich vielleicht nochmal ganz anders über eine Kita auslassen, wenn ich was irgendwie ganz blöd finde. Und ich kriege natürlich viel weniger mit aus der Kita, als was ich jetzt vielleicht von meinen eigenen Eltern mitkriegen würde, wenn die auch noch im gleichen Haushalt leben.
Ja.
Also das macht natürlich auch nochmal einen großen Unterschied.
Du hast eben noch was von einem Ratgeber gesagt. Und das finde ich, glaube ich, wichtig, dass wir das in der Folge nochmal thematisieren. Ja, wir sprechen von die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Von Johanna Harer. Und ja, das war eine Ärztin in der NS-Zeit, die diesen Ratgeber geschrieben hat. Und es ist so ein bisschen, manchmal, ne, es gibt ja manchmal so dieses Argument, naja, wir dürfen auch nicht immer nur so in der Vergangenheit leben und uns auf unsere Vergangenheit reduzieren lassen. Und ne, wir müssen davon wegkommen. Und ja, das stimmt auch so ein Stück weit, ne? Also wir können nicht immer oder wir können auch nicht alles darauf schieben, aber das war ein Erziehungsratgeber, der, glaube ich, viele Generationen geprägt hat und der unterschwellig einfach auch noch präsent ist.
Ja, der wirkt nach.
Ja, weil er hat diejenigen geprägt, die das gelesen haben und ihre Kinder so erzogen haben, die jetzt natürlich wahrscheinlich schon etwas älter sind.
Na, im besten sehr Fall. Alt.
Und er hat ja aber auch diejenigen geprägt, die danach erzogen wurden und die diese Erziehungsmethoden als Kinder erlebt haben und die das vielleicht auch nochmal so ein Stück weit an ihre Kinder weitergegeben haben. Also so hat dieses Buch, glaube ich, ganz viele Generationen trotzdem noch geprägt und auch diese, also selbst wenn man dieses Buch nicht gelesen hat, die Erziehungsmethoden dieser Zeit einfach. Und was ich, also das Buch ist ganz dolle gruselig und du findest tatsächlich im Internet eine PDF-Version davon und du kannst, also das ist auf dieser altdeutschen Schrift, du kannst da reinlesen. Du kannst es halt aber wirklich, also du kannst es versuchen, aber ich kann es nicht ertragen. Aber das wurde auch super spät erst verboten. Also ich habe das nochmal nachgelesen. Das hieß dann nicht mehr die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Es hieß dann die Mutter und ihr erstes Kind und wurde weiterhin bis ins Jahr 1987 in letzter Auflage verfasst.
Und dann weißt du nicht, wie alt die Leute sind, die direkt noch danach erzogen wurden. Weil wenn ich überlege, wann ich geboren wurde und wann meine Mutter schwanger gewesen ist, ne? Also da besteht schon noch, könnte noch ein Einfluss bestehen.
Ja, guck mal, 87 ist ja jetzt. Und dann ist es ja auch mit solchen Ratgebern so, wenn jetzt 87 die letzte Version rausgekommen ist, dann wird das ja vielleicht auch noch auf, also damals gab es noch kein Rebuy, aber dann wird es vielleicht noch weiter verschenkt, auf Flohmärkten weitergegeben. Ich habe Menschen kennengelernt, die ähnlich alt waren wie ich und deren Eltern zur Geburt ihres Kindes denen dieses Buch geschenkt haben.
Herzlichen Glückwunsch.
Super. Ja, weil sie gesagt haben, das hat uns damals super geholfen. Ja. Und die meinten das wahrscheinlich auch nicht böse, ne? Aber, also, ja, wenn das 87 noch rausgegeben wurde und unsere Eltern haben das vielleicht noch gelesen und haben gedacht, ach ja, ne? Man kann es ja auch noch mal aufheben. Vielleicht kriegen meine Kinder irgendwann auch Kinder oder ich kriege noch mal ein Kind. Man war ja da auch noch nicht so wegwerffreudig wie heute vielleicht. Ich möchte nicht wissen, in wie vielen Haushalten das vielleicht auch noch vorhanden ist.
Und wie viele Fachkräfte die geprägt hat. Also dieses,
das kommt noch dazu, ja.
Also das ist ja, das war ja sicherlich irgendwie Konsens und dann wurde das sicherlich auch im Studium mit übernommen, auch von Ärzten und Ärztinnen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo meine Eltern mit mir beim Kinderarzt waren, weil ich wohl immer viel geschrien habe nachts, wenn ich... Ja, verrückte Was? Sache. Ich habe aber durchgeschlafen, das ist kein Thema.
Du hast im Schlafen geschrien.
Ja,
sehr gut.
Genau, während ich friedlich geschlafen habe. Und der Arzt dann halt gesagt hat, naja, sie haben halt einfach ihr 3 Monate altes Kind verwöhnt. So, ja, ne? Ja. Aber also gar nicht so böse gemeint, sondern einfach, weil das Konsens war.
Und das hören wir ja heute noch. Ja, also, ja. Wie oft mir Eltern erzählen, dass sie genau das gesagt bekommen, ne? Ja. Und nicht nur unbedingt von ihren Eltern, sondern auch von Gleichaltrigen.
Ja,
ne?
Ja.
Und manchmal entsteht wirklich auch so der Eindruck, dass Kinder so funktionieren, also dass man Kinder konditionieren muss. Ja. Die müssen funktionieren. Und wenn man sich aber mit Gehirnentwicklung und all diesen Dingen und wie sich eine Persönlichkeit entwickelt und wie Kinder sich entwickeln und was Kinder können und was sie aber auch noch nicht können und was sie einfach nicht verstehen können, beschäftigt, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach Schwachsinn.
Aber da könnte ich eigentlich zum nächsten Punkt überleiten. Ich habe mich ja gefragt, woran liegt das, dass man so ungebetene Ratschläge gerade von älteren Generationen kriegt. Weil ich glaube, der Informationserwerb hat sich extrem verändert.
Ja,
wenn ich daran denke, was so die Generation meiner Eltern erzählen, also man muss dazu vielleicht auch noch sagen, das ist ehemalige DDR, wir hatten ja nichts so. da hat meine Mutter gesagt, ja, in der Bibliothek gab es vielleicht ein Buch zu Schwangerschaft, Geburt und Kinder.
Nämlich die Mutter.
Ja, im schlimmsten Fall so. Und dann hat man dieses Buch gelesen und eigentlich hat man alle Informationen vor allem von den Müttern gekriegt, von den Schwiegermüttern oder den älteren Verwandten, die schon Kinder hatten. Und da war es nicht so, dass man sich dann nochmal gesagt hat, okay, das finde ich jetzt ein bisschen komisch, ich informiere mich andersweitig, weil wo denn?
Wo denn, ja. Und auch Beratungsangebote. Also
meine Mutter hatte gar keine Hebamme, die hat erzählt, wie schön sie das findet, dass die jetzt halt auch einfach danach hierher kommen. Also es gab wohl eine Beratungsstelle, wo sie sich hinwenden konnte mit Fragen, irgendwie Mütterberatung oder so. Aber das war auch nicht verpflichtend.
Ja. Ja.
Und also deswegen kann ich das schon auch verstehen, dass vielleicht sich auch über viele Generationen hinweg, dass sich das so eingeprägt hat und vielleicht die Generation unserer Eltern das auch noch so erlebt hat, dass das einfach die Art und Weise ist, wie man Informationen zur Erziehung und Kinder bekommt. Und zwar indem man einfach unbeten, ungefilterte Ratschläge kriegt.
Und gleichzeitig, also ist das ja richtig gut, was wir heutzutage für neues Wissen einerseits haben, aber auch was für einen Zugang wir zu Informationen haben. Guck mal, wenn du jetzt in die Bibliothek gehst, hast du wahrscheinlich ein ganzes Regal mit Elternratgebern. Du hast das Internet, du hast Social Media, du hast Google, du kannst dir vielleicht im Internet Bücher angucken, auch was so Online-Kurse, E-Books und so angeht, das ist ja ein Riesenmarkt. Und viele Eltern, die zum Beispiel zu mir in die Beratung kommen, sind vor allem verunsichert, weil sie eigentlich ihrem eigenen Bauchgefühl vertrauen und schon ganz viel auch richtig machen und eigentlich wissen, was sie brauchen, aber dann ganz viel lesen oder mit ungefragten Ratschlägen konfrontiert sind, die auch teilweise einfach wirklich schon lange überholt sind und die sie auch nicht umsetzen wollen, weil sie auch eigentlich von ihrem Bauchgefühl her wissen, es kann nicht richtig sein. Und die auch einfach mit dieser Fülle an verschiedenen Strängen überfordert sind. Ne? Also wenn du jetzt, ich habe ja vor einer Weile mit TikTok angefangen. Alleine wenn du da guckst, wie viele Leute es da gibt. Ich habe auch manche blockiert, weil ich da Puls kriege, wenn ich sehe, wie da Eltern Schlafcoachings verkauft werden. Ne? Wie da wirklich auch, also und das geht ja immer auch damit einher, den Eltern Schuld an irgendwas zu geben.
Ja.
Das ist der Content von solchen Leuten teilweise, ne, dass die sagen, dass die wirklich sowas sagen, wie ich eingangs zu dieser Folge, ja, du bist auch selber schuld. Also, ne, wenn du, also, keine Ahnung, wenn du das Kind halt nicht schreien lässt, dann wird es auch nie was werden.
Ja, hättest du mal dein Kind besser abgerichtet.
Ja, genau. dann hast du vielleicht selber hormonell noch ganz viel zu tun oder es ist dein erstes Kind, du bist vielleicht allgemein ein bisschen unsicher und dann wird dir noch erzählt, dass du schuld bist und dass du deinem Kind oder deiner Familie mit deinem Erziehungsverhalten schadest und dann hast du vielleicht einen schwachen Moment und irgendwann glaubst du das vielleicht auch, ne? Und das ist, glaube ich, so ganz oft, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben, auch wenn es ums Formulieren geht, ne? Wie kann man das vernünftig formulieren und ansprechen, ohne irgendwie die Leute da komplett fertig zu machen?
Mhm. Ja. Und diese Fülle an Informationen ist super, aber es, wie du sagst, es verunsichert einen auch. Und was ich an der Stelle gerne nochmal betonen möchte, ist zum Thema Fülle an Informationen und ich weiß gar nicht, wo kann ich mir gute, richtige, vertrauensvolle Informationen herholen, möchte ich nochmal auf unsere zweite Folge verweisen, wo wir über die normale kindliche Entwicklung gesprochen haben. Normal bitte in Anführungszeichen. Da haben wir auf die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verwiesen, denn dort gibt es gute, aktuelle, gesicherte Informationen, die Kinder und Gesundheit betreffen. Und ich glaube, das ist immer schön zusammengefasst. Mhm. Und wenn man das als Grundlage nimmt und sich dann weiter informiert, ist man, glaube ich, auf der sicheren Seite.
Was ich da auch immer schön finde, ist, dass es sehr niedrigschwellig gestaltet ist und wirklich meist sehr gebündelte Informationen auf einer oder zwei Seiten.
Ja.
Ich finde, das ist immer was, da kann man sich erstmal einen guten Überblick verschaffen und das kann man auch mal kurz so nebenbei angucken. Ja. Dafür braucht man jetzt nicht erst ein Buch anfangen, in dem es vielleicht die ersten drei Kapitel um was ganz anderes geht und also das frisst ja auch wahnsinnig viel Zeit, sich so viel zu informieren. Ja, und vielleicht auch nochmal einfach zu sagen, gerade wenn es auch so um so Social-Media-Profile geht und so, vielleicht einfach auch nochmal zu gucken, also erstens, tut mir das gut, was ich mir da angucke?
Hilft mir das?
Oder macht mich das fertig? Ja, hilft mir das? Ich hatte meine Mama in einer Beratung, die dann irgendwann gesagt hat, weißt du was, ich lösche jetzt einfach diese App, also ich glaube, es ging um TikTok oder Instagram, ich lösche das jetzt einfach, weil es macht mich fertig. Ich sehe da nur 5 unterschiedliche Erziehungsratschläge oder 5 unterschiedliche Ratschläge mit Schlafbegleitung umzugehen. Dann sehe ich 5 Mamas, die mir sagen, die Nächte laufen super und bei uns schläft jeder durch und ich sitze hier jedes Mal, bin fix und fertig und das macht mich irre, ne? Und dann hast du vielleicht mal eine Stunde, wo das Kind schläft und du dich ausruhen könntest und dann scrollst du durch Social Media und siehst diese ganzen Sachen, die dich fix und fertig machen, wo du die ganze Zeit eigentlich da sitzt und dir denkst, was mache ich falsch, was ist unser Problem.
Kann ja nur an uns liegen, wenn alle anderen das so gut hinkriegen.
Da einfach zu gucken, was tut mir gut, was hilft mir wirklich weiter oder was verunsichert mich, was macht mich fertig. Und vielleicht auch nochmal zu gucken oder kritisch zu hinterfragen, einfach, was haben die Leute für Qualifikationen, weil ganz oft findest du jetzt auch so Profile, wo dann irgendwie Stillberatung, Schlafberatung, was auch immer im Profil steht. Da gibt es aber dann nicht mal eine Homepage. Da steht nicht, wo die Leute ihre Ausbildung gemacht haben. Da findest du nichts dazu. Was sind vielleicht so deren Werte?
Oh,
du,
ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ja. Da würde ich gerne eine ehemalige Studierende von mir, Studentin von mir zitieren, die sagte, Quelle, vertrau mir, Bruder.
Ja, wirklich. Und da sind manchmal so gruselige Sachen, aber jeder kann sich so ein Profil anlegen und kann da reinschreiben, hi, ich bin Stillberatung. So.
Ja.
Ich finde immer, ein vertrauenswürdiges BeraterInnenprofil hat eine Homepage. Da kannst du gucken, was die Person dazu qualifiziert. Im besten Fall hat die sich in verschiedene Richtungen weitergebildet. Wenn du schon nichts dazu findest oder dich übelst umständlich durchklicken musst, dann könnte man da schon kritisch werden. Ne? Auch manchmal kann man auch einfach mal fragen, was für eine Quelle oder wo hast du das Wissen her? Ne?
Wenn man, Vertrauen, ihr Bruder.
Ja, genau. Wenn man die Kraft hat, das zu hinterfragen, das ist natürlich auch immer. Manchmal lohnt es sich vielleicht auch einfach nicht, diesen ganzen Aufwand zu betreiben. Dann guckt man da mal ins Profil, dann findet man da keine Homepage, keine Ausbildung, was weiß ich. Dann sagt man sich, ja, okay, komm, dir folge ich mal besser nicht. Und gut ist.
So. Und ich glaube, wenn Social Media nicht die Hauptinformationsquelle ist, wo man die Sachen hernimmt, sollte es halt auch echt nicht sein. Wenn man sich dafür interessiert und das Thema ist, dann kommt man da natürlich ganz normal, also ganz automatisch rein, aber man sollte schon sich entweder an Fachkräfte des Vertrauens, wenn Kinderarzt, Kinderärztin, Erzieher, Erzieherin oder wen auch immer man so an der Hand hat oder dann eben auf sowas wie auf Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zurückgreifen und wenn man sich dann tiefergreifend damit auseinandersetzt, dann kommt man natürlich auf so Themen wie, ich sag mal, stillen Schlafen, Beikost, dass man da vielleicht mehr Infos haben möchte. Und dann ist Social Media ja auch gut, wenn man die Basics hat.
Ja. Und es gibt ja viele, super viele auch gewinnbringende Profile, und die wirklich richtig gut sind. Manchmal, also wozu ich trotzdem auch nochmal ermutigen möchte, glaube ich, ohne jetzt hier jemanden schlecht machen zu wollen, aber manchmal lohnt es sich vielleicht auch, die Sachen zu hinterfragen, die man von Fachpersonal so gesagt bekommt. Also auch Kinderarzt, Kinderärztin, Hebamme, wer auch immer. Auch da gibt es gut Qualifizierte und nicht so gut Qualifizierte. Ich folge einem Kinderarzt bei Instagram, der gerade auf einem Kongress ist und gesagt hat, ich lerne hier nichts Neues, weil ich wusste das alles schon und das ist alles kein neues Wissen mehr. Was mich irritiert und gruselt ist, dass hier KinderärztInnen um mich herum sitzen, für die das total Neuland ist und die total überrascht sind, obwohl man eigentlich schon seit Jahren danach arbeitet. Mhm. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, alle Kinderärzte sind schlecht und uninformiert und passt da bloß auf. Aber also manchmal ist man ja als Eltern dann auch unsicher und denkt, darf ich das überhaupt hinterfragen? Mhm. Weil das ist ja ein Arzt oder das ist ja eine Fachperson. Ne? Auch da, wenn man da vielleicht nicht so ein gutes Bauchgefühl hat und das Gefühl hat, die Person, die gibt mir hier nur veraltetes Wissen weiter, dann kann man da durchaus auch mal selber recherchieren, wie gesagt, bei vertrauenswürdigen, guten Quellen. Und dann darf man das durchaus auch mal hinterfragen, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch den Kinderarzt zu wechseln. Manchmal ist das ja aber gar nicht so leicht. Mhm. Dann hilft es auch da vielleicht manchmal einfach zu sagen, ja, okay, die Anregung nehmen wir mit nach Hause und es dann vielleicht zu Hause doch ein bisschen anders zu machen. Mhm. Aber da hat man manchmal auch so eine Hemmung, ne? Weil das so ein Autoritätsding auch ist. Ich wurde letztens im Stillvorbereitungskurs gefragt, ob man der Hebamme widersprechen darf im Kreissaal, wenn die einem das Baby einfach fremdgeleitet anlegt und wenn die einem einfach ja entweder das Baby an die Brust drückt oder sagt, so, jetzt 10 Minuten, das Kind stillt nicht, wir füttern direkt zu oder irgendwie sowas. Ne? Also da sind Eltern, glaube ich, auch einfach verunsichert, wann dürfen sie was sagen und wann nicht. Ja, ne?
Auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, uns ist einfach nur wichtig zu sagen, informiert euch irgendwie gut bei vertrauenswürdigen Quellen und hört auf euer Bauchgefühl und versucht das euch zu bewahren, weil durch diese ganzen unterschiedlichen Informationen geht das vielleicht manchmal verloren.
Ja. Anna, wir sind, glaube ich, ein bisschen von unserem eigentlichen Thema abgekommen.
Ja.
Das können wir immer besonders gut. Und wir haben hier eine Schüssel mit ganz viel ungefragten Ratschlägen. Ich kriege schon beim Anblick der Schüssel Puls, weil ich weiß, was auf den Zetteln steht. Aber diese Podcast-Folge ist jetzt schon sehr lang.
Ich möchte dich nochmal unterbrechen, weil ich noch eine Sache gerne sagen möchte, die ich vorhin übersprungen habe. Zu dieser Generationensache. Ja. Warum ist es so, dass vielleicht die älteren Generationen, gerade die älteren Damen, manchmal so viele Ratschläge uns mit auf den Weg geben wollen? Ich denke, ein letzter Punkt wäre, dass wir heute viel später Kinder kriegen.
Mhm.
Und man natürlich, wenn man jünger ist, häufig weniger im Leben steht und vielleicht mit den Gedanken auch noch woanders ist. Trifft natürlich nicht auf alle zu, aber wenn ich jetzt an mich denke, wenn ich 18 oder als ich 18 war und an mich denke, als ich jetzt vielleicht 30 geworden bin, dann merke ich schon, wie es da einen ganz großen Unterschied gibt und wie viel mehr Beratung ich wahrscheinlich auch mir gewünscht hätte oder zugelassen hätte, als ich 18 war, weil es da ganz viele Sachen gab, mit denen ich mir nicht sicher war und wie das jetzt ist, wo ich das Gefühl habe, ich stehe viel mehr im Leben. Da denke ich, könnte auch das ein Grund sein, dass das ja früher anders war, dass man früher viel eher Kinder gekriegt hat und deswegen Ratschläge auch immer oder vielleicht noch mal lieber angenommen hat als heute.
So. Ja, das kann wirklich sein, ja.
Und das war der letzte Punkt. Also. Und jetzt noch mal zu unserer Schüssel.
Ja, also wir müssten uns ja jetzt noch eine Frage stellen und 25 Zettel ziehen.
Ja.
Und ich würde vorschlagen, dass wir mal wieder, wie beim letzten Mal, als wir einfach nicht zum Ende gekommen sind, eine Doppelfolge daraus machen und in der nächsten Folge die Zettel ziehen und uns damit beschäftigen, wie kann man eigentlich mit diesen ungefragten Ratschlägen umgehen und wie kann man denen begegnen oder wo kommen die vielleicht auch manchmal her?
Mhm. Machen wir so. Okay.